Toplaks großer Härtenplan, wie Klaus von Härten so erfolgreich wurde und es weihnachtet so langsam.
Hör mal, Härten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Härten, dem Podcast der Härten Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Harald Landgraf.
Hallo.
Und mein Name ist Katharina Göke. Ja, Anfang November wurde Fred Toplak zum zweiten Mal als Bürgermeister von Härten vereidigt und jetzt hat er den Fraktionen, den Stadtführungskräften und Personalräten einen ersten sehr, sehr großen Plan vorgestellt, den sogenannten, wir haben es so ein bisschen so verkürzt genannt, Härtenplan. Dabei geht es vor allem um Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt. Joachim, du hast dich damit ausführlich beschäftigt. Was will Toplak konkret?
Auch eine ganze Menge. Was man in 30 Punkten ungefähr so unterbringen kann, kann ich jetzt natürlich nicht alles runterbeten. Das ist im Grunde so eine Art Regierungserklärung, also wie es auch im Bund und in Ländern nach so einer Wahl passiert. Sicherheit und Sauberkeit hat er selber auch irgendwie in den Titel geschrieben und Nachhaltigkeit, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist ein relativ, man könnte sagen, konservatives Programm. Ne, Sicherheit weiß man ja, Law and Order, kommt eher von konservativen Parteien, während linkere Parteien eher Richtung Sozialarbeit und Ähnliches marschieren. Nur ist das so, bei der Wache, die er installieren will von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst. Die wurde zum Beispiel auch von der CDU vor der Wahl gefordert und von Toplak und ich glaube von der AfD so ähnlich auch. Da ist durchaus möglich, dass er für solche Pläne eine Ratsmehrheit kriegt, aber man darf dann nicht nur auf Ratsmehrheiten gucken, sondern wenn man eine Wache mit der Polizei zusammen machen will, braucht er ja auch die Polizei.
Das ist richtig.
Und so ganz beweglich ist so eine Polizeibehörde ja nicht mit, okay, tolle Idee, wir machen mit. Die haben ja auch solche Behördenstränge, die bis Düsseldorf reichen und da ist das mit mal eben nicht so getan. Trotzdem würde ich sagen, das ist nicht unrealistisch, dass sowas passiert. Wie gesagt, im Rat ist durchaus eine Mehrheit denkbar und bei der Polizei, das muss man sehen. Eventuell haben die haben ja ein relativ altes Gebäude, da wo sie jetzt sind, in der Innenstadt. Eventuell haben die da sowieso vor, irgendwann mal Veränderungen vorzunehmen. Wird man sehen, aber das wird nicht in den nächsten Wochen oder Monaten passieren.
Das glaube ich auch. Hat Toplak denn schon irgendwie Gebäude oder gibt es schon irgendwie Gerüchte um, wo man sowas installieren könnte in der Innenstadt?
Ja, er hatte sich die beiden prägnantesten großen Leerstände in zentraler Lage so angeguckt, Ulis und Kodi. Nur ist bei Ulis gerade ein Nachmieter im Gespräch und bleibt im Moment Kodi. Aber offen gestanden, wir werden genug Leerstände haben für sowas.
Ja, in der Innenstadt ja sowieso, wie wir schon mehrfach berichtet haben.
Und von daher ist der Standort, glaube ich, weniger ein Problem als das Grundsätzliche.
Ja.
Und das wird man sehen. Also es ist bei all diesen Plänen so, man muss im Grunde immer davor schreiben, Fred Toplak will. Und die Frage am Ende ist immer, ob Fred Toplak kann.
Ja.
Man kann als Bürgermeister einiges selber regeln. Aber das steht immer, so formaljuristisch heißt das dann Geschäft der laufenden Verwaltung. Das kann ein Bürgermeister ohne andere Gremien beschließen. Das umfasst aber kleinere Geldsummen. Also wenn die fünfstellig bleiben, ist gut. Wenn sie sechsstellig werden, braucht man einen Ratsbeschluss. Und da die Parteien im Rat, sagen wir mal etwas, nicht gerade so aufgestellt sind, dass Mehrheiten für alles Mögliche so sich aufdrängen, muss man sehen. Ne? Also da kommt es dann auf Überzeugung an, auf Verhandlungsgeschick und sowas, dass eben dann genug Leute zustimmen am Ende. Jetzt kann man diesen Härtenplan, wenn man ihn so nennen will, im Grunde als eine Art Kommunikationsoffensive sehen. Also er hat das im Grunde allen auf den Tisch gelegt und man kann sich dann jetzt auch im Rat, das ist eigentlich ein recht offenes Vorgehen, im Rat auch darauf einstellen, bin ich dazu bereit oder was möchte ich, wenn ich mich dazu bereit erkläre, von Herrn Toplak.
Ja.
Und das ist eigentlich, finde ich, relativ geschickt, das jetzt nicht so peu à peu zu machen, sondern praktisch alles auf den Tisch zu legen.
Ja, Ja, bleiben wir mal beim Rat. Du hast schon gesagt, Mehrheiten sind in dem jetzigen Härtener Rat, in dem neuen, echt schwierig. Wie realistisch hältst du Mehrheiten für, das sind ja wirklich, wie gesagt, 30 Punkte, für die Punkte, dass man die finden kann? Und worauf kommt es da neben Überzeugung vielleicht noch an?
Ja, es gibt so ein paar Punkte, da ist es schwer, dagegen zu sein, weil man wahrscheinlich die öffentliche Meinung dann gegen sich hätte. Wenn es zum Beispiel darum geht, Autos aus der Innenstadt, aus den Fußgängerzonen rauszuhalten, was Herr Toplak will, das wollen eigentlich alle, außer ein paar Autofahrer. Und da wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich gegen stimmt am Ende, wenn solche Pläne auf den Tisch kommen. Da wollte Herr Toplak ja versenkbare Poller an diversen Stellen in der Innenstadt, um die Fußgängerzone zu schützen, installieren. Die kommen dann nach 10 Uhr morgens hoch und dann ist eben der Lieferverkehr, der sonst um 13 Uhr irgendwo durchrollt, eben nicht um 13 Uhr da, sondern darf sich vorher einen Parkplatz suchen oder muss eben zu einer ordentlichen Zeit, wie es jetzt eigentlich schon sein müsste, liefern.
Ja. Ist ja schon rigoros, ne?
Das ist recht rigoros, finde ich auch.
Rollern.
Ja. Aber ehrlich gesagt, wir kennen das ja alle. Wir sind ja als Redaktion auch in der Innenstadt. Und ich glaube, ohne rigoros geht das da gar nicht.
Nee.
Da hatte doch im letzten Jahr noch die Grünen-Vorsitzende, die Martina Herrmann, so eine Parkbank mitten auf die Ewaldstraße gestellt, sich draufgesetzt und sich von Autofahrern anpöbeln lassen, mitten in der Fußgängerzone. Also das ist jetzt dann, will ich damit sagen, nicht nur ein konservatives Thema oder ein Top-Partei-Thema, sondern die Grünen finden das auch doof, dass Autos durch die Innenstadt kutschieren, ne?
Ja, ich glaube, Fußgängerinnen und Fußgänger, wie du sagst, öffentliche Meinung finden das auch nicht so super.
Nein.
Ja gut, der Einzelhandel wird es wahrscheinlich etwas anders sehen, wenn ich mal so eine Gegenposition einnehme, weil die möchten natürlich rund um die Uhr beliefert werden können. Ne? Aber die würden ja wahrscheinlich dann Möglichkeiten haben, die Poller hochzufahren, ne? Gehe ich mal von aus. Oder gibt es dann da keine Sonderregelung für die?
Also ich habe Herrn Toplak nicht nach den Sondermöglichkeiten gefragt, die er sich überlegt. Das wird, wenn sowas kommt, vielleicht im Rat noch verhandelt. Aber vorgesehen ist das erstmal nicht.
Okay.
Also er hat tatsächlich vor, den Lieferverkehr ab 10 Uhr aus der Fußgängerzone rauszuhalten.
Ja,
also bis 18 Uhr ist das, glaube ich, bei uns geregelt.
Ja, das könnte spannend werden.
Absolut. Werden wir natürlich dranbleiben, wenn es dann erstmals, wie du schon gesagt hast, ist ja erstmal wirklich so ein Regierungserklärung, sagen wir jetzt mal, und noch nicht so wirklich konkret schon darüber abgestimmt wird.
Genau. Was mit Sicherheit leichter wird, weil man den Rat vielleicht gar nicht braucht oder zumindest der Rat weniger Einfluss hat, ist sowas wie Clean Teams. Er hat sich dann überlegt, City Clean Teams zu bilden. Mhm. Also das sind so Reinigungskolonnen, die wahrscheinlich dann mit einer speziellen Schutzkleidung und so ausgestattet sind, also so erkennbar, die aber hauptsächlich aus Ehrenamtlichen und Minijobbern und sowas bestehen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass da geringere Summen nur fließen und da wird möglicherweise gar kein Ratsbeschluss nötig sein.
Ja.
Wobei Herr Toplak sagte, er wird über alles immer alle informieren, ne, transparent.
Ich wollte gerade sagen, Transparenz scheint ihm echt wichtig zu sein, hat er ja auch nochmal betont bei im Gespräch mit dir.
Nun ist das auch so, Transparenz ist an der Stelle möglicherweise auch eine Parteistrategie.
Ne?
Weil du kannst ja im Rat nicht heimlich irgendwie vorgehen und es ist, wenn du Transparenz jetzt groß schreibst, eigentlich klug.
Ja.
Taktisch klug. Und schauen wir mal, ob es hinhaut. Man hat bei der ersten Abstimmung, die es gab im neuen Rat, gesehen, dass sich drei Parteien geeinigt haben. Nämlich SPD, CDU und Top-Partei. Bei der Frage, wer wird stellvertretender Bürgermeister? Beziehungsweise, wir haben drei stellvertretende Bürgermeister gekriegt. Also haben sich die drei Parteien auch einigen können. Aber immerhin, es gab einen Beschluss von allen dreien. Wenn das so weitergehen könnte, wäre es natürlich für Härtener Bürger ganz schön.
Glaubst du das?
Natürlich nicht bei allem. Ganz bestimmt nicht bei allem. Also die werden mit Sicherheit bei manchen Punkten schwer aneinander geraten. Aber ich kann nur hoffen, und ich hoffe ja immer im Sinne von Härten, hoffen, dass das punktuell bleibt. Also dass man nur punktuell aneinander gerät und dann, wie man im Eid geschworen hat, das Beste für die Stadt zu tun, sich in der nächsten Diskussion dann vielleicht dann doch einig wird und eben für ein bestimmtes Projekt stimmt.
Ja, das wäre gut.
Aber es gibt, wie gesagt, 30 Punkte da drin und schauen wir mal.
Genau.
Was ich sehr spannend finde, ist, da sind einige Punkte, die Geld kosten und die unternehmerfreundlich sind. Ob die Sozialdemokraten bei solchen Punkten mitgehen, weiß ich nicht. Mhm. Wird man sehen.
Wird spannend.
Einer der Punkte ist zum Beispiel auf Sondernutzungsgebühren zu verzichten für die Gastronomie.
Ach, das ist genial. Das finde ich persönlich gut.
Ja, ich finde es auch eine einfache und wahrscheinlich auch bürokratiearme Geschichte. Mhm. Ne? Also man kann das Kassieren dieser meistens nicht sehr hohen Beträge bei den ganzen einzelnen Eisdielen, Cafeterien, Dönerläden und wer nicht alles so Tische rausstellt, die bezahlen nämlich für die Benutzung des öffentlichen Grund und Bodens eine Sondernutzungsgebühr. Mhm. Auch die Buchhandlung, die ihre Kalender rausstellt. Ja. Und wenn man die Gebühr abschafft, dann hat man wahrscheinlich nicht so einen hohen Finanzverlust für die Stadt. Also man kann sich's eher leisten, schafft noch ein bisschen Bürokratieabbau und in dem Handel, der vor Ort ja nicht gerade auf Rosen gebettet ist, gibt's ein klein bisschen Luft. Und das finde ich auch eine pragmatische und wahrscheinlich gut umsetzbare Maßnahme.
Ja. Vielleicht entsteht sogar mehr Leben dann in der Fußgängerzone.
Kann gut
man
sein.
Man braucht dafür aber garantiert den Rat, ne, weil das ist eine städtische Satzung, ein Gesetz sozusagen, wo diese Sondernutzungsgebühren geregelt sind. Aber ehrlich gesagt, ich finde es oftmals sehr kleinteilig, wie da vorgegangen wird, ob da jetzt für einen Tisch nun irgendwas kassiert wird. Du hast selber mal geschrieben über so einen Fall, der war zwar nicht in der Innenstadt.
Nee, genau, das ging um eine Bank, die eigentlich eine Ausruhbank für ältere Leute war.
Ja, und dafür mussten dann auch Sondernutzungsgebühren bezahlt werden.
Ja, also die Forderung stand im Raum, aber daran zeigt sich ja eigentlich, wie kompliziert das hier alles geregelt wird in der Bürokratie. Ne?
Ja.
Aber andererseits gibt es auch viele Möglichkeiten, da durch Kleinigkeiten große Effekte zu erzielen, wenn man das ändert.
Ja,
absolut.
Wie auch bei der Parksituation, was wir ja schon mal als Beispiel genannt hatten. Warum dürfen einige Leute, wo die Straße breit genug ist, partout nicht mit einem Rad auf dem Bürgersteig stehen? Da gibt es vielleicht einige Bereiche, wo das durchaus möglich wäre. Und da wird ja mal dieser Eimer Farbe ins Spiel gebracht, mit dem man dann hingehen könnte, um dann da so eine Parkzone für diese Reifen dann zu erstellen. Ich finde das eigentlich ganz knuffig, irgendwie durch kleine Ideen große Effekte zu erzielen.
Absolut.
Ja. Wir werden mal sehen, was draus wird. Es gibt einen Haufen Maßnahmen, die wir so nach und nach wahrscheinlich dann auf dem Tisch haben und wo wir dann berichten. Was ich noch spannend finde, weil wir direkt ja mit der Redaktion an der Antoniusstraße sind, die soll eine Einbahnstraße werden.
Mhm.
Und wir sehen ja als Redaktion täglich, was da für ein irrer Parkplatzsuchverkehr stattfindet. Also die Leute kurven da rum und wenden und stellen sich irgendwo hin, stellen fest, oh, da darf ich gar nicht parken, fahren wieder weg. Und also ein fürchterliches Gekurve. Und einige von denen drängeln sich auch letztlich in eine Fußgängerzone. Das jedenfalls will Herr Toplak entkrampfen, was ich persönlich ganz gut finde. Nach seinen Ideen soll man praktisch nur am Marktplatz in die Innenstadt reinkommen und durch die Antoniusstraße nur rauskommen.
Okay.
Und dann hat man nicht mehr dieses Hin- und Hergeknubbel.
Ja. Manche umfahren sogar die Antoniuskirche.
Ja.
Boah.
Ja.
Also da ist viel Catch as Catch Can und
ja, genau, wo keine Kontrolle ist. Ne? Aber was willst du alles kontrollieren? Ne?
Ja,
es gibt mehrere Zufahrten zur Fußgängerzone und alle werden genutzt, um da reinzufahren.
Ja.
Und von daher, das ist ein Problem, was wirklich schon alt ist. Und sowas mit Pollern und Einbahnstraßenregelungen zu lösen, finde ich persönlich gut.
Ja, aber es gibt noch den Aspekt zu beachten, Apotheken, Ärzte sind in der Fußgängerzone. Was ist mit den Taxifahrern, die Kranken abholen, Krankenfahrten machen dürfen zu jedwedem Ort bei Gehbehinderung oder so? Die müssen da ja irgendwie in die Gassen dann reinfahren können. Das muss man alles beachten.
Perfekt, wir sind jetzt mitten in der Debatte, die im Rat entstehen wird.
Das wird spannend.
Das wird sehr spannend und wir werden euch natürlich alle auf dem Laufenden halten, wenn es zu dieser Debatte dann kommt. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir, glaube ich, erstmal das Thema gut abgefrühstückt oder fällt dir noch was ein, Jochen?
Es gibt noch zwei ich würde sagen, zwei Bomben, die da drin versteckt sind in dem Paket, nämlich Senkung der Gewerbesteuern und Senkung der Grundsteuer B. Das sind Bomben, weil das sind im Grunde zwei von drei Hauptsäulen der Finanzierung der Stadt.
Ja.
Wo Herr Toplak sagt, da sind wir auch unternehmerfreundlich und bürgerfreundlich und senken die Steuern. Dafür brauchen wir definitiv erstens eine Ratsmehrheit, aber zweitens, das wird vielleicht sogar noch schwieriger, er braucht eine Zustimmung der Aufsichtsbehörden.
Stimmt.
Weil die gucken, weil Herten bilanziell überschuldet ist.
Ja, Kommunalaufsicht.
Genau drauf, wenn Herten seine Einnahmen freiwillig verringert, was es darf, muss es allerdings sagen oder erklären, wie trotzdem unterm Strich da eine schwarze Null mindestens draus wird. Jetzt kann man, Herr Toplak verfolgt, glaube ich, den Gedanken, nicht nur glaube ich, verfolgt den Gedanken, eine Senkung der Gewerbesteuer führt letztlich zu gesünderen Betrieben und zu mehr Betrieben. Und so wird man unterm Strich, sagt er, da keine, jedenfalls mittelfristig, keine Einbußen haben, sondern gewinnen.
Sozusagen so eine Situation schaffen, dass sich mehr Gewerbe ansiedelt und dann kriegt man auch wieder mehr Gewerbesteuern, obwohl man es gesenkt hat.
Und Grundsteuer, da ist es allerdings wirklich schwierig zu argumentieren. Ich glaube, das muss man einfach an anderer Stelle dann sparen. Grundsteuer heißt, also belastet auch die Betriebe, wenn sie Grund und Boden entweder besitzen oder mieten, weil die Grundsteuer landet immer in den Nebenkosten von Mietern, bei mir zum Beispiel.
Ja.
Und Nebenkosten bezahlt man relativ viel. Also da hat der Vermieter gar nichts von, die reicht ja weiter an die Stadt. Und die Grundsteuern in Herten sind extrem hoch. Die sind eigentlich immer in Städten, die ziemlich pleite sind, ziemlich hoch. Mhm. Weil man kassiert sozusagen über die Grundsteuer bei allen ab. Bei jedem, der ein Fitzel Land besitzt, einkassieren. Und der auf dem Land wohnt, zur Miete mitbezahlen. Also es ist eine Alle-Steuer. Und wenn die sinkt, ist natürlich gut für alle. Gleichzeitig muss die Stadt sehen, wo sie Geld herkriegt. Also das wird spannend zu gucken, wie da argumentiert wird.
Wir halten euch auf dem Laufenden und werden es sehen. Und kommen damit jetzt zu unserem Werbeblock, wie immer. Denn alles über das, was wir hier sprechen, unsere Artikel, unser Podcast, und Videos, Livestreams, den Lokalsport, Bildergalerien, alles Mögliche findet ihr auf www.hertener-allgemeine.de und in der HR-Plus-App, die gibt es für iOS und Android. Genau, da gibt es aktuell ein Angebot, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, 1 € für 8 Wochen. Blick lohnt sich definitiv unserer Meinung nach, guckt doch einfach mal, ob das was für euch ist. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiter Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren richtet, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Anzeigen und Zeitungen, also Anzeigenprospekte und Zeitungen verteilen. Da ist der Link taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Da findet ihr alle Informationen und könnt schauen, ob ihr das vielleicht mal ausprobieren möchtet. Und unsere unser Werbemarkt sucht auch weiterhin Telesales Manager, da für unsere Standorte in hier in Mahl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden im ganzen Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und zwar genau unter der E-Mail, unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle Informationen und sogar direkt ein Bewerbungsformular, wo ihr euch bewerben könnt. Und vielleicht begrüßen wir euch ja bald als neuen Kollegen oder neue Kollegin. Wir würden uns sehr freuen. Genau, alle Links gibt's wie immer in den Shownotes. Ja, dann kommen wir von Politik jetzt mal zum Pferdesport. Da haben wir, glaube ich, im Podcast auch noch nicht drüber geredet. Obwohl wir jetzt in den letzten Monaten in Herten einen sehr erfolgreichen Bürgertraber haben. Und zwar Klaus von Herten vom Gestüt Messmann feierte in den vergangenen Monaten, also ich glaube jetzt der letzte war wirklich der erfolgreichste überhaupt für den Verein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat unzählige Erfolge gefeiert, Preisgelder wirklich in hoher Summe eingesammelt für den guten Zweck. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, wie Pferd und Verein zueinander gefunden haben, denn nicht der Verein hat das Pferd ausgesucht, sondern eher andersherum. Harald, erzähl doch mal, wie ist denn das Gestüt zu Klaus von Herten gekommen und wie hat diese Erfolgsgeschichte begonnen?
Ja, also So ganz plötzlich war es ja jetzt nicht. Also das Gestüt arbeitet traditionell, also das Trabergestüt Messmann in Waltrop ist es übrigens beheimatet, arbeitet traditionell mit dem Bürgertraberverein zusammen, weil ja, die Freundschaft verbindet die schon seit, ja, ich glaube, Anfang der, ja, im Prinzip Anfang der Vereinsjahre. Und alle Pferde, die der Bürgertraberverein bekommen hat, hat er auch kostenlos gesponsert bekommen von dem Gestüt. Okay. Das ist schon mal eine Besonderheit. Und ja, ich hatte mich gefragt, warum sind die Bürgertraber dann halt, also diese Pferde, so erfolgreich geworden, und habe mal einen Besuch auf dem Trabergestüt unternommen. Also ich bin eingeladen worden, konnte mir das anschauen und habe dort vor Ort die Alexa Brachmann getroffen. Mhm. Die ist früher mal Pferdewirtin gewesen und ist an dem Hof Messmann per Minijob angestellt, um da die jungen Fohlen zu Trabern auszubilden. Mhm. Eine ganz interessante Geschichte. Und meine Frage stand im Vordergrund und die würde ich jetzt mal an euch weitergeben. Was glaubt ihr, was muss denn so passieren, damit ein Pferd so unglaublich erfolgreich werden kann, wie zum Beispiel jetzt Klaus von Herten es geworden ist? Boah. Was denkt ihr?
Ich glaube, die meisten gucken auf den Stammbaum, ne? Als erstes. Also da müssen als Eltern und Großeltern erfolgreiche Pferde sein.
Ja, guter Hinweis schon mal, aber nicht alleine.
Wahrscheinlich auch eine gute Ausbildung des Pferdes schon in jungen Jahren zum Traber.
Wie bei uns Menschen, ne?
Genau. Zur Erziehung.
Es ist fast identisch wie beim Menschen, genau, das durfte ich jetzt auch erfahren. Und die Veranlagung, wie du sie jetzt gerade schon richtigerweise angesprochen hast, spielt natürlich eine wesentliche Rolle, weil es kommt auf den Deckengst an. Das muss schon mal gute Gene für das Pferd geben. Und auch der Vater von dem Klaus von Herten, der aus Österreich stammt, der war auch ein Renntraber. Allerdings konnte er seine Karriere nicht so richtig entwickeln, weil er viel Verletzungspech hatte. Das hatte Klaus von Herten jetzt zum Glück noch nicht und der konnte bisher ja viele Erfolge einfahren. So, allerdings muss man jetzt auch sehen, er hat auch zwei Brüder, die auch von dem gleichen Deckhengst stammen, die sind aber minder erfolgreich.
Okay.
Wenn man das mal in Zahlen sieht, der Laurenz Messmann von dem Gestüt hat mir die Tabelle gezeigt, wie viel Geller die Pferde eingefahren haben, eingespielt haben.
Gewonnen haben, ja.
Und bei Klaus von Herten sind ja mittlerweile über 40.000 Euro Preisgelder zustande gekommen in einer relativ kurzen Zeit. Der hat ja als Dreijähriger...
Der ist erst seit letztem Jahr aktiv, ne?
Der hat als Dreijähriger ja quasi erst angefangen, Rennen zu fahren und spielt jetzt schon erste Liga und hat diese letzte Rennserie in Berlin-Mariendorf gewonnen, ne? Also das ist schon unglaublich. Und einer seiner Brüder hat irgendwie so ein paar tausend Euro gerade mal eingefahren. Und beim anderen Bruder war es, glaube ich, bei null.
Tja, also daran auch sieht man, sowas soll es beim Menschen geben. Ne? Der eine wird Nobelpreisgewinner, der andere eben nicht.
Und die Alexa Brachmann sagt, aber es kommt auch letztendlich darauf an, ja klar, es kommt auf das Gemüt des Pferds an, was er für einen Charakter hat. Der muss natürlich einen starken Willen haben.
Der muss ja unheimlich frech gewesen sein, ne? Habe ich mal von denen gehört. Also
frech auch. Er zupft immer an der Kleidung und zieht, der fordert viel. Ja. Und in den jungen Jahren sind die Pferde wohl auch ein bisschen vom Verhalten her mit Kindern zu vergleichen.
Ja, hat so Flausen im Kopf, ne?
Aber ganz wichtig ist dann das Training, was sehr früh beginnt bei denen. Also mit 4, 5, 6 Monaten fangen die Fohlen an den Traber-Rennsport gewöhnt zu werden, kriegen das Geschirr auf und das Zaumzeug in den Anfängen und später dann werden sie vor den Wagen gespannt. Und die haben da auch eine Trabrennbahn, eine kleine Runde von 400, 500 Metern Länge und da werden die quasi dann antrainiert, ne? Damit die zur Eingewöhnung an den Sport an den Sport gewöhnt werden können.
Vielleicht liegt der Erfolg ja ein bisschen daran, dass die Alexa Brachmann da ist.
Ja, vielleicht auch.
Also auch, dass sie vielleicht den Klaus von Herten für die Bürgerstiftung besonders intensiv das, das unter ihre Fittiche nimmt.
Wird sie ja vielleicht sicher gerne hören. tatsächlich ist es so, dass die Alexa genau zu dem Zeitpunkt da angefangen hatte als Klaus von Herten. Ja, jetzt muss man sagen, jetzt kommt ja das Spannende, von ihr ausgewählt worden ist oder hat er sie ausgewählt? Das war ja die Eingangsfrage.
Genau,
ne?
Genau.
Das ist eine ganz lustige Geschichte, die sie erzählt hat. Also Ignaz von Herten sollte quasi...
Das war der Vorgänger des Bürgertrabers.
Genau, der letzte Bürgertraber sollte ja quasi ausgemustert werden und in Rente geschickt werden. Also hat man gesagt, Kerstin Oechs war auch eine Vorstandsfrau von den Bürgertrabern und Alexa Brachmann, ihr geht jetzt schön zum Gestüt, stellt euch auf die Weide und schaut mal, ob die Messmanns da nicht ein neues Fohlen für euch haben, was ihr trainieren wollt. Das haben sie auch wacker gemacht und dachten sich, jetzt haben wir die Qual der Wahl, aber war gar nicht so, weil sofort kam Klaus von Herten angetrabt und stellte sich wohl sehr dominant zwischen die beiden und ließ auch keine anderen Fohlen mehr zu, dass die in deren Nähe kommen konnten. Und dann habe ich gemutmaßt, ja, vielleicht lag es daran, dass das Pferd sich erhofft hatte, dass die Möhren alleine für sich haben könnte. Aber das war es wohl nicht so ganz, sondern er wird vom Charakter her als sehr menschenfreudig und sehr menschennah beschrieben. Und so entstand das dann, dass das Pferd, was lustigerweise auch ein Mal, also eine Fellfärbung in Form eines Herzens, eines weißen Herzens auf der Stirn hat, ne, dass das Pferd dann quasi sich den Verein ausgesucht haben oder eben in dem Fall Kerstin Oechs und Alexa Brachmann vom Verein und nicht mehr von deren Seite gewichen ist.
Ja, und wahrscheinlich haben die dann das Herz sozusagen geöffnet. Ne?
Sie hatten auch keine Augen mehr für all die anderen Tiere dann und haben dann gesagt sofort, okay, wer muss es sein?
Ja, wenn jemand das so sehr will.
Zitat, der hat uns einfach umgehauen mit seiner Art.
Oh.
Ne? Süß, ne?
Sehr süß, sehr, sehr süß. Ja,
ich finde besonders lustig daran, dass das eine Geschichte mit Herz ist und dieses Herz dann auch noch auf der Stirn von dem Pferd sich abbildet.
Passender geht's ja nicht
das
mehr.
Das ist so genial.
Ja.
Und wenn man an die Wirkung guckt, die hat ja auch was mit Herz zu tun. Ne? Also die Spenden gehen ja an karitative Geschichten in Herten und das ist ja toll. Also wenn damit viel Geld rumkommt, ne? Was Leuten hilft, die sonst wahrscheinlich keine Hilfe kriegen würden. Super.
Genau.
Das ist ja nur Gewinner bei der Geschichte.
Genau. Und also Alexa Brachmann sagt aber auch ganz klar, das Training muss natürlich weitergehen. Ne? Wenn sie dann wenn sie dann nicht jemanden hat, der das Training fortführt, was sie ja begonnen hat, dann ist es auch schlecht und dann reißt natürlich die, die erfolgreiche Vorbereitung ab. Und es bedarf immer eines Betreuers oder einer Betreuerin in dem Fall, die natürlich einen Zugang zu dem Pferd hat, einen rechten Draht. Weil ansonsten kannst du das Pferd nicht erreichen und dann stellt das vielleicht sogar auch irgendwann mal auf stur und macht beim Training nicht so mit. Mhm. Ne? Wenn du nicht nach der Stimmung des Pferdes achtest, wird das Training dann auch nicht effektiv. Klaus von Herten hat das wohl alles irgendwie absolviert und sehr erfolgreich gemacht. Ja, und die Ergebnisse kann man ja jetzt regelmäßig, fast wöchentlich, ne, in der Presse lesen bei uns.
Eben. Wir sind mal gespannt, wie lange die Erfolgsgeschichte noch andauert. Hat sie denn schon gesagt, bis wann sie Klaus von Herten trainiert? Oder weil du gerade gesagt hast, dass nochmal jemand anders dann Trainer oder Trainerin wird?
Ja, die hat ja quasi immer nur die Betreuung der Pferde für die, sie nennt es Kinderstube und Grundschulzeit.
Okay, okay.
Er ist in der Grundschule
der ist ja schon weiter. Der ist ja schon auf dem richtigen Trainingsgestüt. In Willich steht der. Der steht ja gar nicht mehr in Waltrop.
Okay.
Gymnasium?
Und, ja, würde ich schon sagen. Ne?
Okay.
Aber im Prinzip ist er ja auch schon in der Profiliga. Ne? Also
eben.
Aus dem Gröbsten schon raus und muss seine Trainingseinheiten regelmäßig absolvieren, damit er regelmäßig jetzt die Erfolge einfährt. Ja. Und das soll er tun, bis so im Schnitt vom Alter von 10 Jahren.
Okay, und dann geht es so langsam Richtung Rente.
Sagt man so, Pi mal Daumen, zwischen dem Alter von 3 und 10 Jahren okay. Können die gute Rennen veranstalten. Aber das muss man sich mal überlegen, wenn der tatsächlich so viele Jahre jetzt noch erfolgreich sein
was
wird.
Was da für Summen zusammenkommen.
Die alle für gemeinnützige Zwecke gespendet werden. Ne?
Das wäre sehr
Kosten
schön.
Werde da nicht viel abgezogen, sagt man. Es war ja auch gleichzeitig noch die Mitgliedsbeiträge für das Futter dazukommen. Und die höchsten Fahrtkosten werden, glaube ich, abgezogen, hat man mir gesagt.
Okay.
Das ist wirklich ein einzigartiges Sozialprojekt.
Ja,
ne?
Absolut.
Das ist so genial geworden.
Ja, ja. Ich habe sowas noch nie aus anderen Städten gehört.
Ich auch nicht.
Trabrennen für soziale Zwecke und dann auch noch wirklich mit Geld erfolgreich. Ja. Also super.
Ja.
Wie gesagt, wir werden die Erfolgsgeschichte weiter verfolgen und natürlich weiter darüber berichten und sind gespannt, wie es mit Klaus von Herten weitergeht. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam mal zu Weihnachten. Es ist noch ein bisschen hin, aber nächste Woche ist tatsächlich schon der erste Advent. Man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit schon wieder vergeht. Und da beginnen tatsächlich auch die ersten Weihnachtsmärkte. Schon in größeren Städten, wie zum Beispiel Essen, ist der schon eröffnet. Weitere werden jetzt in den nächsten Wochen folgen. Aber wie gesagt, in Herten eröffnet der erste Weihnachtsmarkt tatsächlich an dem Samstag vor dem ersten Advent. Das ist der 29. November. Und zwar gibt es gleich an dem Wochenende 3 Weihnachtsmärkte. Ganz viele vor allem in Westerhold. Zum Beispiel der Weihnachtsmarkt des Knappenvereins St. Barbara Bergmannsglück in Westerhold am Bergbaumuseum Mühlpforte, wo die beheimatet sind. Da gibt es Kunsthandwerk, da gibt es Bergbauartikel, natürlich kulinarische Sachen wie immer. Und der ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Dann ist an der Kranzplatte in Langenbochum vom Brauchtums- und Kulturverein Herten ebenfalls am 29. November Weihnachtsmarkt, und zwar, sie nennen es Weihnachtsglühen. Da findet ja auch immer der Feierabendmarkt statt. Und zwar ist der von 15 bis 22 Uhr. Da gibt es verschiedene Stände und das Duo Just for Fun tritt auf. Und dann gibt es den großen Westerholter Weihnachtsmarkt. Der ist am kompletten ersten Adventswochenende. Samstag geht er von 18 bis 22 Uhr. Das ist sozusagen das Vorglühen mit Live-Musik. Und am Sonntag kann man dort von 11 bis 20 Uhr drüber laufen. Da gibt es dann Familienprogramm, 40 Stände, Live-Musik und das Ganze ist am Marktplatz an der St. Martinuskirche. Dann geht es am zweiten Advent weiter und wieder in Westerhold, und zwar an der neuen Zeche Westerhold, der allererste Weihnachtspütt am 6. und 7. Dezember mit Live-Musik und ganz vielen Aktionen, vor allem für Kinder. Und in der Innenstadt ist dann auch Weihnachtsmarkt am 2. Advent, das ist der 7. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Der Wintertreff, der beliebte, da ist verkaufsoffener Sonntag. Also wer mal wieder am Sonntag shoppen will, sollte sich das vormerken. Es gibt Kunsthandwerk und auch Mitmachaktionen für große und kleine Besucher und ein vielfältiges Bühnenprogramm. Dann sind wir schon einmal am 3. Advent. Da ist es dann in der Ried der Weihnachtsmarkt, und zwar beim Spargelhof Schulte-Scherlebeck am 13. und 14. Dezember. Da stehen natürlich vor allem kulinarische Spezialitäten im Mittelpunkt und man kann viele regionale Produkte kennenlernen, austesten und sozusagen auch regionale Anbieter unterstützen. Und am 13. und 14., also auch am 3. Adventswochenende, ist auch der Süderadvent wieder beim Südermarkt. Der geht von 11 bis am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Und da gibt es auch wieder kulinarische Spezialitäten und Getränke aus unterschiedlichen Ländern. Und den letzten, den ich mir noch aufgeschrieben habe, es gibt auch noch in der Orangerie, das Datum habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil der kurz vor der Podcastaufnahme erst reinkam, aber in der Orangerie im Herthner Schlosspark wird es auch einen Weihnachtsmarkt geben. Aber der letzte, den ich jetzt noch habe, ist nämlich wieder in Westerhold vor dem Schlosshotel. Das sind 3 Freitage im Dezember, und zwar am 5., am 12. und am 19., jeweils von 16 bis 22 Uhr. Und da erwartet Besucherinnen und Besucher Lichterglanz und winterliche Musik. Ja, und dann seid ihr schon eingestellt auf Weihnachten so langsam oder
auf
noch gar
Fall.
Nicht?
Ich war kürzlich in Lübeck und habe mich da bei der Marzipan-Fachfabrik Niederegger eingedeckt. Also ich bin mit Süßigkeiten
sehr gut
voll.
Ja, und du, schon in Weihnachtsstimmung? Harald?
Die Termine bis Weihnachten sind auf jeden Fall gesetzt.
Ja.
Da gibt es viele Einladungen von Vereinen. Ein Grünkohlessen ist dabei.
Stimmt,
sogar herbstlich geht es erstmal los. Dann jetzt in die Adventszeit, dann sind viele Weihnachtsessen dabei.
Und ein Redaktionsweihnachtsessen haben wir
auch. Genau, haben wir auch. Ja. Also vieles, auf das man sich freuen kann. So langsam geht es echt schnell auf Weihnachten zu. Vorher gibt's aber natürlich auch noch die Wochenendtipps, wie jedes Mal. Und zwar habe ich mir da jetzt erstmal zwei rausgesucht. Am Freitag ist von 16 bis 18 Uhr wieder eine Fackelwanderung des RVR-Besucherzentrums über die Halde Hohewart. Ist natürlich jetzt, wenn es so früh, immer wieder früher dunkel wird, echt eine schöne abendliche Stimmung, wenn man da mit einer Fackel in der Hand über die Halde Hohewart geht, mit der ganzen schönen Aussicht hoffentlich und hoffentlich bei trockenem Wetter.
Da muss man sich auch sehr früh anmelden.
Genau, also ich hatte jetzt nochmal geguckt, extra vor der Podcastaufnahme, da gab es noch Tickets, aber man sollte auf alle Fälle gucken. Eine Anmeldung ist natürlich erforderlich und Tickets kosten für Erwachsene 13, für Kinder erst ab 12 Jahren, vorher dürfen die nicht, 6,50 Euro. Am besten einfach beim RVR-Besucherzentrum auf der Webseite vorbeigucken, da kriegt man Tickets. Man kann sich auch per Mail oder Telefon anmelden, aber online gibt es direkt einen Link, wo man die kaufen kann. Genau, und am Samstag, es ist natürlich nicht nur Weihnachtszeit, sondern die Karnevalszeit hat mittlerweile auch schon wieder angefangen.
Stimmt.
Und zwar ist am Samstag Proklamation des Prinzenpaars der Karnevalgesellschaft Herten-Langen-Bochum in der Freizeit- und Begegnungsstätte Westerhold. Los geht es so richtig um 12.11 Uhr. Der Eintritt ist frei, also können alle Karnevalsbegeisterten Jecken und Narren vorbeikommen. Und wer das neue Prinzenpaar wird, das ist nämlich auch, ich glaube, letztes Jahr war es nur eine Prinzessin, jetzt gibt es das erste Mal wieder ein Prinzenpaar. Wer das noch wird, das ist noch ein Geheimnis, das wird erst am Samstag gelüftet. Also wer das wissen möchte, sollte unbedingt vorbeischauen. Programmmäßig gibt es Auftritt von verschiedenen Tanzgarden und auch da tritt das Duo Just for Fun auf. Ja, und damit würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse ist haredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Feedback, Anregungen, Themenvorschläge, was auch immer hinschicken. Ihr findet uns natürlich auch auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Genau, und wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Joachim.
Gerne.
Danke, Harald.
Ja, bitte und auf Wiederschauen.
Genau.
Auf Wiederhören.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.